Das ist auch heute mehr oder weniger das Thema, Paulus evangelistisches Gebet in der Gemeinde, Paulus Ermahnung für das evangelistische Gebet in der Gemeinde, 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 7. Eine der zentralen Stellen für uns als Gemeinde, wo wir immer wieder erinnert werden, wie wichtig es ist, dass wir Gott im Mittelpunkt haben, dass wir beten und dass Menschen das Evangelium hören. Vor einigen Wochen feierte die Eckstein-Gemeinde Berlin ihren vierten Jahresbestehen in diesen Räumlichkeiten hier in der Schillingbrücke, hier in Berlin-Friedrichshain. Vor 31 Jahren fielen die Mauer. Schritt für Schritt wurde es aus einer zweigeteilten Stadt wieder ein Berlin mit vielen neuen Charakterzügen, die leider nicht, zum größten Teil nicht das Resultat von mehr das Resultat von Anpassung sind, von gefallenen Menschen und die die Welt mehr widerspiegeln als alles andere. Aber das ist nicht die einzige, das ist nicht einzigartig für Berlin, dass in Großstädten mehr die Welt im Vordergrund steht, oft, weil wir was sehen, sondern das ist eigentlich sehr typisch. Doch Berlin ist eine besondere Stadt und ich möchte darauf ein bisschen eingehen, denn wir sind hier mittendrin. In den ersten Jahren der Wiedervereinigung gab es viele Initiativen, die gesamte Stadt mit dem Evangelium zu erreichen. Interessant ist, dass wir damals zusammen, Dave, das gemacht haben. Ich glaube, da war diese Initiative von Tür zu Tür oder Haus zu Haus. Und ich glaube, zweimal wurde ganz Berlin mit dem Evangelium erreicht, sagten die. Wir haben das Evangelium in jedes Haus gebracht. Man hat Tratakte verteilt, Interessen, das Evangelium deutlich wurde in dem Sinne vertrieben, verkündet, also nicht richtig verkündet, wurde eben in jedes Haus gebracht. Laut Statistik sind aber in Ostberlin mehr bekennende Atheisten als irgendwo anders in Europa. Das ist das Interessante. Wir haben zweimal alle Leuten das Evangelium ins Haus gebracht und trotzdem gibt es mehr Atheisten in Ostberlin als in jedem anderen Teil der Welt. Sharon und ich sind 1997 nach Berlin gezogen, wohnten bereits 1990 in Hordorf, unweit von der deutsch-deutschen Grenze. Wir erlebten die Wiedervereinigung hautnah. Wir hatten viele Kontakte auf beiden Seiten, Ost-West, um das Evangelium Jesu Christi zu erreichen und zu verteilen oder beziehungsweise zu verkünden. Das war unser Ziel. Wir wollten Gottes Wort verkünden, unterweisen und Menschen zu Menschenfischern machen. Das war unser Ziel, wo wir hierher kamen. Über die Jahre haben wir immer wieder erlebt, wie Missionare und Evangelisten nach Berlin kamen, um die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Es wurden viel verschiedene Pläne geschmiedet, wie die Menschen zum Evangelium geführt werden sollten. Es gab sogar einige, die überzeugt waren, wenn sie die Menschen auf der Straße sich anpassen, den Menschen auf der Straße, sie besser gehört werden können. So haben sie sich tätowiert, haben sich Ohrringe ins Ohr getan, all solche Sachen gemacht und meinten damit, die Leute erreichen zu können. Einige der größten Gemeinden aus den USA und weltweit haben sich hier niedergelassen. Hunderte von Missionaren waren in Berlin und sind immer noch in Berlin teilweise. Und wir haben dann immer nur gehört, alle paar Monate habe ich den Brief gekriegt, die wollen ihre Möbel verkaufen, weil sie wieder zurückgefahren sind. Wer ist geblieben? Wer ist geblieben? Es kamen Christen mit den besten Ausbildungen, ausgesandt von, wie gesagt, den größten Gemeinden. Und sie, im Rückblick kann ich nur sagen, dass alle Menschen, menschliches Plan, alle menschliche Weisheit, wie man eine Gemeinde gründet und baut, keinen Erfolg hat, wenn wir nicht beten. Und Gott, die Gemeinde bauen lassen. Wir müssen die Gemeinde von Gott bauen lassen. Gottes Worten sollen wir lernen und danach leben, aber am Ende ist es der Gott, der die Gemeinde baut. Wir dürfen nicht meinen, dass wir Gott instrumentalisieren können und unsere Gemeindepläne, also was umsetzen, einfach nur, weil wir sagen, oh, wenn Gott macht das und das, wir können ihn dafür benutzen. In Sprüche steht ganz deutlich, der Mensch plant, aber Gott ist es, der die Schritte lenkt. Denkt bitte daran. Wir sind aufgerufen, das Evangelium zu verkünden, aber auch noch viel mehr für Sünder zu beten. dass sie aus der Dunkelheit ins Licht treten, aus dem ewigen Tod zum ewigen Leben hinübertreten, aus der Verführung zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist, was wir machen müssen. Und gerade jetzt in der Pandemie, Leute, das ist das Allerwichtigste. Gesundheit ist nicht das Thema, sondern ewiges Leben ist das Thema. Als Gemeinde sollen wir die Friedensboten dieser Welt sein. Das sind wir, die Friedensboten dieser Welt. Nicht den Frieden dieser Welt, sondern den, der von Gott kommt. Das ist unser Ziel. Unsere Botschaft ist ewig, unvergänglich und dringt in die tiefsten Tiefen des Menschen hinein. Unser Gebet soll für die Seelen derer ringen, die sonst ewiglich verloren gehen. Auf den Knien können wir die erretten durch die Botschaft, die bereit sind, im Herzen Gott anzunehmen. Wir können sie aus dem Tod reißen, heißt das. Nicht, dass ich meine, dass überhaupt jemand nach Gott sucht. Das tut keiner, das wissen wir auch. Keiner sucht nach Gott. So steht es wenigstens in der Schrift, in Römer 3, Vers 10 bis 12. Wie geschrieben steht, es ist keiner, der gerecht ist, es ist auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das sagt die Schrift. Und trotzdem hat Gott uns aufgerufen, das Evangelium zu verkünden und für die Leute zu beten. Doch ihr wisst, alle Menschen suchen im Moment nach dem Sinn des Lebens. Ja, und gerade jetzt, wo tatsächlich so viele Ungewissheit gibt wegen dieser Pandemie und den ständig verändernden Gesetzen. Leute sind sich so unsicher. Ich habe mit so vielen Leuten bin ich in Kontakt, nicht nur in Berlin, nicht nur hier, sondern auch ganz Europa, in Polen, Tschechei, Kroatien, Italien. Das Szenario ist das gleiche überall. Doch wir kennen den Sinn des Lebens, gerade wir kennen den Sinn des Lebens, gerade jetzt, wo die Herrscher der Welt die Pandemie nutzen, um überall ihren Einfluss auszuweiten, wo sich die Gesetze so schnell ändern, dass du oft nicht weißt, was morgen erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ich bin vor einigen Wochen losgefahren in ein Land und an dem Tag, wo ich zurückkam, wurden die Grenzen geschlossen. Und Gott sei Dank, das war nur im Radio so oder in den Nachrichten so, wo ich durchgefahren bin, da hat keiner nachgefragt, was los war. Aber trotzdem, da ist einfach, du weißt wirklich nicht, was los ist. Wir werden mehr und mehr von Furcht regiert, werden durch die Medien und Politiker fast weltweit verbreitet wird. Kennen wir den wahren Sinn des Lebens? Kennen wir den wahren Sinn des Lebens? Ja, wir kennen ihn. Es ist allein Jesus Christus, in Jesus Christus zu finden. Und wir sind Gott, das vorherbestimmte Werkzeug, diesen weiterzugeben, das Evangelium weiterzugeben. So wie du und ich durch andere Menschen das Evangelium gehört haben und erlebt haben, sollen wir Menschen zu Jüngern Jesu machen. Das ist unsere Verantwortung. Wir sollen Menschen zu Jüngern Jesu machen. Was hat Jesus seinen eigenen Jüngern gesagt, als sie ihn fragten, ob er die Königsherrschaft für Israel wiederherstellen würde? Er machte ihnen deutlich, dass es nicht um die Herrschaft geht. Das weiß nur Gott, wann die anfangen wird. Was aber ihr Auftrag anbelangt, ist, sie sollten seine Zeugen sein, sollten ihn verkünden. Von ihrem Heimatort damals in Jerusalem aus bis ans Ende der Erde, das war das Ziel. Und wir stehen immer noch in dem gleichen Auftrag. Und was ist das Zeugnis Jesu Christi? Was ist sein Zeugnis? Wisst ihr alle. Die gute Botschaft, die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Jesu Leiden am Kreuz und Auferstehung von den Toten. Christi Tod an unserer Stelle, damit wir für ihn leben. Das ist, was der Sinn des Lebens ist. Wir bekennen durch sein Wort und unser Leben, dass Jesus ein gnädiger Gott ist, der Sünder ihre Schuld vergibt, weil er für sie gestorben ist, um mit seinem Leben für die Sünde der anderen zu büßen. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Die wichtigste Botschaft in dieser Zeit ist nicht die Gesundheit, Leute. Auch wenn das wichtig ist, es ist nicht allein das Halten der staatlichen Gesetze, auch wenn das aufgrund von Römer 13 wichtig ist und richtig sein kann. Aber er ist der, den wir jetzt gerade in diesem Licht verkünden wollen. Jesus Christus, die gute Nachricht ist die wichtigste Botschaft. Wir dürfen uns nicht verleiten lassen von diesem ganzen Drumherum. Ist euch bewusst, dass es heißt, dass wir in seinen Fußstapfen folgen sollen? 1. Petrus. Und das bedeutet, seine Fußstapfen zu folgen, bedeutet, für das Evangelium zu sterben. Steht da ganz klar. 1. Petrus, ich werde den Text nachher nochmal vorlesen. Also, die Bibel zeigt immer wieder, dass Gott ein rettender Gott ist. Der möchte, dass wir für die beten, die seine Rettung brauchen. Okay? Wir sollen für die beten, die seine Rettung brauchen. Und wer braucht mehr die Rettung? Wer braucht mehr diese Botschaft als die Regierung? Als die Leute, die uns jetzt teilweise regieren gegen Gottes Gebote? Sie brauchen unser Gebet, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte mal ganz kurz hervorheben, wie Gott darüber denkt, wenn Menschen verloren gehen. Er sagt Folgendes in Daniel 9, Vers 17 bis 19 schreibt er, das ist richtig, zerbricht unser Herz manchmal. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf das Flehen und lass dein Antlitz leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem heiligen Namen genannt ist. Denn nicht aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit machen wir unsere Bitte vor dir geltend, sondern wegen deiner großen Barmherzigkeit. Und hier kommt's. Herr, hör, Herr, vergib. Daniel hat es schon gesagt. Herr, merke auf und handle und verziehe nicht um deiner selbst willen, mein Gott, denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Daniel hat damals gebetet, dass er die Leute rettet. Apostelgeschichte 7, Vers 49 und 59 und 60. Und sie steinigten Stephanus. Denkt an die Stelle, welcher ausrief und sprach, Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf. Er kniete aber nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und nachdem er das gesagt hatte, verschied er. Stephanus kapierte, es geht um die Menschen um mich herum. Es geht nicht um mich. Römer 9. Paulus war, ich sage die Wahrheit, ich in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünsche nämlich selbst von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denn die Kindschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und die Gottesdienst und die Verheißung gehören. Paulus war sich bewusst, dass wenn sie Jesus Christus nicht annehmen, an die er das geschrieben hat, die Römer, würden sie nicht errettet werden, egal ob sie Juden waren oder nicht. Römer 10, Vers 1 sagt er nochmal deutlich, Brüder, mein Herzenswunsch ist und mein Flehen zu Gott für Israel ist auf ihr Heil gerichtet. auf ihr Heil gerichtet. Und wenn wir jetzt Timotheus aufschlagen, 1. Timotheus 2, dann fällt uns eben auf, dass dieser Abschnitt im Kontext liegt, nachdem Paulus erstmal sagt, erzählt, wo er für begnadigt worden ist, dass er sich selber als diese Gnade an seinem eigenen Leib erlebt hat. Im 1. Kapitel erklärt er das. Ich habe diese Gnade Gottes an mir erlebt. Herr, dass er mich für treu achtet und in den Dienst gesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und ein Frevler war. Er hat sich selber als solchen gesehen. Müsst ihr verstehen. Er hat nicht gesagt, ich bin besser oder so. Gar nicht. Er hat gesagt, ich bin der Schlimmste aller Leute. Und geht da ein paar Verse weiter, sagt er, mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es Unwissen und Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und dann geht es noch weiter. Bevor Paulus diese Verse schreibt, die wir heute durchnehmen, die ersten zwei wahrscheinlich nur, die ersten drei, mal sehen, stellt er sich selber ins Licht und sagt, ich habe es nicht verdient, ich bin begnadigt worden, ich habe es an mir selber erlebt. Deshalb, weil ich es selbst an mir erlebt habe, warum sollte ich denn nicht alles tun, damit alle anderen das auch erleben dürfen. Und das ist der Punkt auch. Er hat verstanden, dass er ein Werkzeug Gottes ist, um das Evangelium weiter zu verkünden. Und das fängt in der Gemeinde mit Gebet an. Also danach kommt eine persönliche Ermahnung an Timotheus, in Vers 18 und 19. Danach ein negatives Beispiel von Männern wie Hymenäus und Alexander, die dem Auftrag nicht treu waren und dem Satan übergeben wurden. Das ist auch ziemlich brutal. Paulus machte sehr deutlich, dass der Auftrag, das Evangelium zu verkünden, nicht die Fähigkeit des Botschafters beruht, sondern auf seine Treue und Vertrauen auf Gott allein beruht. Das bedeutet, wir sind uns bewusst, dass wir haben nicht die Fähigkeiten, wenn wir, als Prediger auch nicht, ich bin nicht ein superbegabter Prediger, viele sind das nicht, aber wenn die richtigen Worte haben zur richtigen Zeit und wenn Gott in dein Leben dieser Person gewirkt hat, dann sind die Wirkung und die Ausmaße, das Zeugnis viel, viel größer und Gott schenkt die Frucht. Die Frage ist, vertrauen wir Gott, dass er Menschen errettet, für die wir beten? Dass er Menschen errettet, für die wir beten. Glaubt ihr wirklich daran, wenn ihr betet, dass Menschen zum Glauben kommen? Habt ihr schon mal erlebt? Ich habe es erlebt. Ich habe es an vielen Sachen erlebt. Bei meinem eigenen Vater habe ich das erlebt, kurz bevor er gestorben ist. Einige Tage bevor er gestorben ist, ist er zum Glauben gekommen. Und wirklich, totale Veränderung in seinem Leben. Das ist ein Beispiel, wo man sagt, man betet und betet und betet und betet und betet und Gott gibt Gnade. Und erst jetzt gibt Paulus Timotheus seine erste Aufgabe für die Gemeinde. Und es ist nicht, wie viele vielleicht meinen würden, dass es ein überlegender evangelistischer Botschaft verkünden soll, sondern er soll mit der Gemeinde beten. Gott will, dass wir beten. Gott will gebeten werden von der Gemeinde, für die Macht, dass sie Macht haben, die Leute, also für seine Macht beten. Gott will, dass wir uns ihm total anvertrauen und erwarten, dass er alles zu tun vermag. Er möchte wirklich, dass wir uns so sehr erniedrigen, dass wir sagen, wir können nichts, nur du kannst durch uns. Und wir haben auch die Lieder gesungen. Wir sprechen immer wieder davon. Aber Leute, versteht ihr, haltet euch nicht an nichts fest. Es gibt keinen Stolz bei Christen. Der einzige Stolz, den wir haben, ist in Jesus Christus. In Jesus Christus. Wo wir die Eckstein-Gemeinde gegründet haben, sprach ich mit Pastor Johann Friesen. Ihr kennt Johann Friesen. In dem Gespräch legte er mir ans Herz, dass wir beten müssen. Vor allem deshalb, weil wir als Leiter zu oft meinen, wir können etwas erreichen, weil wir einen guten Plan haben. Weil wir die Bibel so gut verstehen, weil wir so viel Erfahrung haben im Evangelisieren und im Gemeindebau, weil wir so viel Frucht schon erlebt haben im Dienen bei dem Herrn. Weil unser Team so cool ist und gut ist. Wir finden immer schneller raus, dass das gar nicht daran liegt. Wir am besten Ort in der Stadt sind, mittendrin, am Wasser. Ist doch cool, da kann das Evangelium sogar am Fluss runterkommen. Und wir wissen, was wir tun. Keiner dieser Gedanken, auch wenn sie noch so gut wären, führen zum Erfolg, wenn wir Gott nicht auf unseren Knien anflehen. Und das wissen wir alle, denn keiner von uns kann die Herzen der Menschen ändern, auch nicht die Regierung. Keiner von uns kann die Herzen ändern, allein Gott kann das. Also, was ist das Wesen des evangelistischen Gebets? Was ist das Wesen des evangelistischen Gebets? Ich ermahne euch nun, vor allen Dingen, dass Flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung getan werde für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottesseligkeit und Ehrbarkeit. Die ersten zwei Verse. Vor allem soll das getan werden. Müsst ihr euch vorstellen, das ist das Erste, was Paulus Timotheus sagt in der Gemeinde. Der Dienst der Gemeinde besteht vor allem darin, dass sie ein aktives Gebetsleben haben. Ich bin dankbar für diese Montagsgebete. Ich weiß, wie wenig ich selber dabei bin und wie wichtig das ist, dass wir alle immer beten. Und beten bedeutet nicht, dass man zusammen betet immer, sondern es bedeutet, dass wir andauernd, konstant mit Gott in Verbindung stehen und im Gebet sind. Sie sollen vor allem beten, als Erstes. Es ist kein Vorschlag, sondern eine Ermahnung, ein Befehl fast. Sie sollen es tun. Wenn wir uns in dieser Welt umschauen und das enorme Ausmaß der verlorenen Menschen sehen, dann sollte das uns auf die Knie bringen. Das ist das, was er mehr oder weniger sagt, um evangelistisch zu beten. Er hat ein Beispiel an sich selber gegeben, Paulus, und jetzt sagt er, guckt euch nur um. Und in Berlin brauchen wir uns nicht weit umgucken, da sehen wir das überall an jeder Ecke. Bitten, was ist bitten? Das griechische Wort stammt von einer Wurzel, die so viel bedeutet wie ermangeln, flehen, fehlen oder etwas sein, ohne etwas sein. Also fehlen oder ohne etwas sein. Daher geht es um diese Art von Gebet, um Nöte und Bedürfnisse. Der Verlorene fehlt dringend die Errettung. Den Verlorenen fehlt dringend die Errettung. Und dafür sollen wir beten. Und die Gläubigen sollen stets Gott bitten, diesen Mangel zu decken. Unser Ziel soll es als Erstes sein, die Verlorenen für die zu beten. Da ist ein Mangel in ihrem Leben. Sie kennen Gott nicht. Sie sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das nächste ist Fürbitte. Dieses Wort stammt von einer Wurzel, die so viel bedeutet, sich jemanden anschließen oder jemanden nahe treten, um etwas Persönliches zu sagen. Die Wurzel gebildet wird, bezeichnet die Fürsprache Jesu und des Heiligen Geistes für die Gläubigen. Paulus wünscht für die Epheser, und Timotheus war in Ephesus, die Epheser, dass sie Mitgefühl für den Verlorenen haben, dass sie deren tiefes Leid und Elend verstehen und sich persönlich an Gott wenden, um ihre Errettung zu erbeten. Also, macht das mal ganz persönlich für euch. Wer von eurer Familie, wer von eurer Verwandtschaft, wer von euch in der Umgebung, wo ihr wohnt, kennt den Herrn nicht? Wahrscheinlich einige. Wisst ihr, wo die hingehen? In die Verdammnis. Wollt ihr das? Nein. Was machen wir? Wir beten. Ganz einfach. Wir beten und glauben, dass Gott sie rettet. Und das kann Jahre dauern. Das kann schnell geschehen. Und durch die Pandemie hat Gott die Pandemie geschenkt, damit die Leute endlich mal aufmerksam werden. Leute, das Leben wird nicht so weitergehen. Wir sind noch nicht an dem Ziel angelangt. Welt wird vergehen. Es wird ein himmlisches Jerusalem geben, nicht dieses. Das ist nicht, wo wir bleiben wollen, wenigstens ich nicht. Also, verstehe, wir müssen einfach für sie beten, für das Elend erkennen und umsetzen und da auf die Knie gehen. Das nächste sagt er, dass wir Danksagung tun. Viel bitte Danksagung. Gott dankbar sein, dass das Evangelium verkündet wird und wir das Evangelium verkünden dürfen. Danksagung ist der einzige Bereich des Gebets, der in Ewigkeit bestehen bleibt. Irgendwann können wir nur noch danken, Gott danken und ihn anbeten. Und das wird sein, wenn wir in der himmlischen Gegenwart von ihm sein dürfen und Jesus Christus. Es ist ein wesentlicher Dienst der Gemeinde, ist das Gebet für die Errettung von verlorenen Menschen. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist uns bewusst, wie wichtig Gebet ist und wie verloren die Menschen sind? Ganz einfach. Ist uns bewusst, wie wichtig Gebet ist und wie verloren die Menschen sind? Das Schlimmste ist nicht, was wir tun, sondern was wir nicht tun. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben wollen, musst du immer jemanden fragen, wie ist dein Gebetsleben? Ich glaube, jeder von uns kann mehr beten. Und das bedeutet nicht, dass wir einfach nur beten, aber selbst im Auto kann man beten. Und ich weiß, manchmal höre ich Texte, ich höre Hörbücher an und dann sage ich, oh, das ist so viel gute Information, auf Pause drücken, beten und darüber nachdenken. Die Bibel lesen, beten, darüber nachdenken und direkt für Menschen dafür beten. Bete ich für die Verlorenen, nehme ich mir Zeit mit Gott und ihm zu bitten, wie Johannes es gesagt hat. Was sie auch in meinen Namen bittet, Johannes 14, Vers 13, nein, man werdet, will ich tun, auf das der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas in meinen Namen bittet, werdet, so werde ich es tun. Jesus sagt, dass wir ihn bitten, er tut es, Gott tut es. Aber was verstehen wir darunter? Was verstehen wir darunter, wenn er sagt, er wird es tun? Weil wir in seinen Namen bitten, weil wir übereinstimmen mit ihm und etwas erbitten. Gebet kann nicht eingeschränkt werden, Leute. Du kannst deine Hände falten in Freiheit oder in Gefangenschaft, in Gesundheit oder in Krankheit, in Verborgenen eines Zimmers oder auf dem Wochenmarkt. Auch wenn du keine Hände hast und keine Stimme, Gott hört dein Seufzen deines Gebets. Spielt keine Rolle, wer du bist. Du kannst beten. Das Gebet der Heiligen ist die Kraftquelle der Christenheit. Hier gibt es Entscheidungen über Gott, über den Tod und Leben. Krieg und Frieden, Wahrheit und Lüge. Viele Leute sind überzeugt, dass die Mauern sich geöffnet haben in Berlin aufgrund des Gebets. Es wurde ein Buch geschrieben von Freunden von uns, die angefangen haben. Ich habe es nie gesehen, das Ende des Buchs. Ich glaube, die hatten die Finanzen am Ende nicht. Da haben sie, glaube ich, einen Film irgendwie gedreht. Einen kleinen Film nur. Wo sie einfach aufzeichnen wollten, die ganzen Geschehnisse um den Öffnung der Mauer. Was haben die Christen getan? Und die haben immer wieder, und die haben uns das immer wieder gesagt. Die haben gesagt, es ist unglaublich, wie viele Menschen im Vorfeld gebetet haben. Und die wussten voneinander nichts. Gemeinden, individuelle Leute, die unter viel Druck waren. Wisst ihr das? Vor dem Mauerfall waren schon Klamotten genäht worden für die nächsten Lager, wo Christen rein sollten. Ihr glaubt gar nicht, was alles schon existiert. Und Gott hat das geändert. Keiner war unter Kontrolle. Keiner wusste, was passiert. Da ein Fehler in den Nachrichten, der gesagt worden ist. Ja, die Mauern, scheinbar ist die Grenze offen. Und dann sind die losgerannt. Und dann konntest du sie nicht mehr aufhalten. Beten ist im Einklang stehen mit unserem Schöpfer. Das sagen, wollen und tun, was er will, dass wir sagen und wollen und tun. Nochmal. Beten ist im Einklang stehen mit unserem Schöpfer. Das sagen, wollen und tun, was er will, dass wir sagen, wollen und tun. Es soll ein Echo des Herzens sein, Gottes sein. Es ist ein Unterwerfen unter den ewigen Plan unseres Herrn. Weißt du, das Größte, was im Wege steht von einem guten Gebet, bin ich selber oft. Mit meinen Schwächen, meinen Unzulänglichkeiten. Ich habe einfach Ideen, die ich machen will, habe und vergesse. Manchmal arbeite ich zu viel und bete zu wenig und deshalb muss ich so viel arbeiten. Umso mehr du betest, umso weniger musst du tun. Es hört sich jetzt brutal an, aber das ist so. Ich denke jetzt nicht, bei der Arbeit sollte jetzt alle zur Arbeit gehen und alle nur beten. Aber der Punkt ist, viele Dinge, die wir nicht klären können, zwischen den Personen oder eben auch mit der Pandemie, die Sachen, die wir nicht klären können, können im Gebet ausgefochten werden. Das zweite Punkt, das Ausmaß des evangelistischen Gebets in der Gemeinde, Verse 1b bis und 2. Für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Das Ausmaß des evangelistischen Gebets. Alle Menschen, das sind nicht nur die Erwählten, also nicht nur die Gläubigen, sondern für alle Verlorenen, allgemein. Wenn Paulus von allen Menschen spricht, meint er alle Menschen. Er meint nicht nur die, wie gesagt, die Erwählten und nicht nur die Jüdischen. Gott war und ist immer noch ein rettender Gott, das ist sein Herz. Sein Herzensanliegen. Hesekiel 33, Vers 11, folgendes sagt er, spricht zu ihm, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen an den Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose sich abwendet von seinen Wegen und lebt. Wendet euch ab von den euren bösen Wegen, warum sollt ihr sterben, Haus Israel? Und der 2. Petrus 3, 9, Herr, verzögere nicht deine Verheißung, wie es einige für Verzögerung halten, sondern er ist langmütig und euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Petrus schreibt das in Petrus 3, Vers 9. Und den Vers, den ihr alle kennt, Johannes 3, 16 und 18. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, gehe, sondern das ewige Leben habe. Aber Vers 18 gehört auch dazu. 17 können wir auch, aber ich habe jetzt Vers 18 dazu genommen. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Aber wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Gott ist ein rettender Gott. Das ist das Anliegen von ihm. Er will, dass wir für die Rettung der Menschen beten, für die Verlorenen. Wenn wir also für die Verlorenen beten, ist das im Einklang mit dem Herzen Gottes. Er will, dass alle Menschen errettet werden und deshalb müssen sie Buße tun. Das ist das Ziel. Da wollen wir hinkommen. Apostelgeschichte 17 wäre das nochmal ganz deutlich, wo die Apostel davon sprechen und Paulus auch davon spricht, wie wichtig das ist. Nun hat zwar Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen allenthalben Buße zu tun, weil er einen Tag festgelegt hat, an welchen er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und der für jedermann dadurch beglaubigt, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Die sprechen natürlich von Jesus Christus. Natürlich wissen wir, dass aus der Masse der Menschen viele Gott ablehnen werden. Wir wissen das. Weil sie entweder einen anderen Gott anbeten oder meinen, sie kommen ohne Gott zurecht. Oder weil sie einfach nicht eingestehen wollen, dass sie Sünder sind und Buße brauchen. Und das ist ganz speziell hier in Ost-Berlin extrem. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die Statistiken haben das in der Vergangenheit gesagt. Und das hat nichts damit zu tun wegen der Mauer. Das ist nach der Mauer, ist die Einstellung so gewesen, nachdem die Mauer gefallen ist. Also diese zwei Evangelien, die zweimal die frohe Botschaft oder die gute Nachricht ins jede Haus zu bringen, hat nichts bewirkt. Hat nichts bewirkt. Und da ist die große Frage, warum hat das nichts bewirkt? Warum hat das nichts bewirkt? Eine Antwort kann sein, weil wir zwar das gesagt haben, das Evangelium haben sie zwar bekommen, sie konnten es lesen, aber sie haben es nicht gesehen. Sie haben nicht gesehen, wie die Christen nach dem Evangelium gelebt haben. Sie haben gesehen, dass die Christen sich überhaupt nicht verändern ließen. Die haben zwar davon gesprochen, aber es hat ihr eigenes Leben gar nicht so verändert. Für die war das uninteressant. Ja, wir können Christen sein, aber wir leben unser Leben weiter. Kann sein, dass es das war. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Statistiken, und das ist von einer amerikanischen Gesellschaft, Universität gemacht worden, das letzte Mal war vor 3 oder 4 Jahren. Und die haben, ich weiß nicht, 100 Länder oder so die Statistik gemacht. Und Berlin, Ostdeutschland war am schlimmsten dran, wo interessanterweise die Reformation war, danach Tschechische Republik und danach die größten Hauptstädte dieser Welt. Nicht Russland oder so, denkt ja nicht an, da ist das Evangelium, Afrika ist das Evangelium, in Asien, also da Leute glauben. Aber hier nicht, hier ist Atheismus, kein Gott, existiert nicht, interessiert nicht. Matthäus 20, Vers 14, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Gott hat seine Auserwählung nicht öffentlich getroffen, sondern im Verborgenen. Wir können nicht wissen, wer erwählt ist, bis der Erwählte auf das Evangelium reagiert. Gottes evangelistische Bemühungen sind umfangreicher als die erwählt sind. Unsere Verantwortung liegt in der Verkündigung des Evangeliums. Wir sollen zu Jüngern machen. Das bedeutet ganz einfach, ich möchte das nochmal erklären. Die Schrift lehrt Erwählung. Aber wir wissen nicht, wer erwählt ist. Deshalb ist das interessiert gar nicht, was Gott in dem Sinne macht. Was interessiert ist, dass wir verkünden sollen, allen. Das gibt keinen Unterschied. Wir wissen nicht, wann jemand zum Glauben kommt. Wir wissen nicht, wer zum Glauben kommt. Wir wissen nur, dass einige nicht zum Glauben kommen werden, weil das deutlich ist. Leute nehmen Gott nicht an. Sie sind gegen Gott. Aber unsere Verantwortung als Gemeinde ist, für sie zu beten. Jeden Einzelnen. Es gibt keine Ausrede da, dass wir es nicht tun. Die an Erwählung glauben, glauben auch an Evangelisation. Sie sind diejenigen, die am meisten auf den Knien sein müssen. Aber was er dann sagt, und das ist wichtig, er sagt erstmal für alle Menschen. Und dann sagt er für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Also für Könige und alle, die in hoher Stelle sind. Warum gerade die? Weil so viele mächtige, einflussreiche Politiker, Machthaber gottfeindlich gegenüber sind. Sie sind oft das Ziel von Bitterkeit, Feindseligkeit. Paulus wusste das. Denkt daran, wovon wir sprechen. Zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, war Nero der König. Und er hat erwartet, dass die Leute sich ihm unterstellen, beziehungsweise für ihn beten. Er war ein grausamer, bösartiger Gotteslästerer und hat die Gläubigen verfolgt. Also das gehört zum Leben. Er hat nicht eine Ausrede gemacht, weil das so ist, geht auf die Barrikaden und stürmt die Regierung. Hat er nicht gesagt. Sondern hat gesagt, betet. Betet. Und seid ein Zeugnis. Seid das Licht der Welt. Seid das Salz, das die Erde salzt. Denkt heute nur an die Pandemie. Viele Menschen stellen die Entscheidung der Politiker in Frage, weil wir die Gefahren von dieser Pandemie vielleicht nicht verstehen, nicht die Maßnahmen erkennen können. Tatsache ist aber, dass scheinbar keiner wirklich weiß, was die Folgen dieses Virus sind. Ihr könnt überall lesen, ihr könnt so viel lesen, wie ihr wollt. Und es ist scheinbar noch nicht rausgekommen, was die Folgen dieses Virus ist. Aber wir tragen nicht die Verantwortung, wir sind also nicht verantwortlich für das Virus, wir sind aber verantwortlich für ein Zeugnis zu geben in dieser Zeit. Das Virus kann auch ein Zeichen und ist definitiv von Gott, in dem Sinne, dass er uns die Möglichkeit, die Leute, die jetzt nach dem Sinn des Lebens suchen und Furcht haben, sie zu Christus hinzuführen. Es ist interessant, dass Römer 13, Vers 1 und 2, wir haben die letztes Mal schon vorgelesen, jedermann ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihnen gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Also das verstehen wir. Die bestehende Obrigkeit aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also den Obrigkeiten auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Da hört der Abschnitt nicht auf. Für uns wichtig, dass wir den Kontext sehen, den ganzen Kontext. Und da wird da früher geschrieben, dass die Verantwortung der Regierung hauptsächlich dafür da ist, die Leute, die böswillig sind, zu bestrafen und Gerechtigkeit oder Recht im staatliches Recht aufrechtzuerhalten. Und sie müssen natürlich Dinge wie Steuern und Zölle erlassen, weil das, die Regierung muss funktionieren. Es ist auf keinen Fall unser Ziel, ziviles Ungehorsam zu üben oder respektlos zu handeln oder sogar respektvoll von ihnen zu sprechen, auch wenn wir im Einzelnen oft das Verhalten der Politiker verurteilen mögen, weil wir es vielleicht nicht verstehen. Aber wir sollen sie immer noch von Gottes Perspektive mit Respekt behandeln und auch respektvoll von ihnen sprechen. Denn das erste Ziel ist nicht, ob was sie tun als Ungläubige, wir verstehen, dass Ungläubige falsche Sachen machen, aber wir wollen als Christen für sie beten und ein Zeugnis ihnen gegenüber sein. Aber das bedeutet auch nicht, und wir haben gerade darüber gesprochen mit den Brüdern in der Leitung, das bedeutet auch nicht, dass wir alles tun können, was sie uns sagen. Wenn es klar und deutlich gegen Gottes Willen oder sein Wort verstößt, es geht immer um die Ehre Gottes. Und wenn es für das, und auch wenn das für uns Leiden bedeutet. Dieser Abschnitt in 1. Timotheus spricht an erster Stelle darüber, wie wir uns den Staat gegenüber verhalten sollen. Wir sollen zuerst für sie beten, damit wir die Freiheit behalten oder bekommen, um das Evangelium in Freiheit zu verbreiten und auch fähig sind zu beten. Also das Ziel bei diesem Abschnitt ist ganz deutlich, dass es erwartet, dass wir für die Regierung beten, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hat nichts damit zu tun, dass es uns irgendein Recht gibt, gegen sie zu rebellieren. Viele von uns fragen sich, wie weit darf der Staat in das Leben der christlichen Gemeinde Einfluss nehmen? Aber die bessere Frage ist, was ist unsere Verantwortung das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten und was gehört im Einzelnen zum Gemeindeleben hinzu? Es ist nicht, was der Staat macht, die Frage ist, was müssen wir machen, um das Gemeindeleben aufrechtzuerhalten? Wir müssen eigentlich gar nicht an der Schillingbrücke uns treffen, wisst ihr das, ne? Nirgendwo in der Bibel steht, dass wir ein Gebäude haben müssen. Die Gemeinde ist ein Organismus. Wir können uns auch im Wald treffen, wir können uns auch im Park treffen. Aber es gibt einige Dinge, die uns gegeben sind. Einige Sachen sind eindeutig, die die Schrift lehrt und die wir tun sollen und nicht vernachlässigen sollen. Auch wenn das Leid und Verfolgung bedeutet, weil die staatliche Autorität das verbieten will oder es den Ungläubigen oder vielleicht auch Ungläubige anders darüber denken und deshalb uns verfolgen. Das kann sehr gut sein. Wir sollen zum Beispiel den Herrn anbeten und loben und preisen. Das ist eindeutig in der Schrift wiedergegeben. Wir sollen einander lieben. Die ganzen 77 Einanderstellen des Neuen Testaments machen deutlich, dass wir Einanderstellen ausüben sollen. Das können wir nicht tun, wenn wir das über Zoom machen. Sorry, das ist einfach nicht möglich. Wir sollen füreinander beten, das haben wir schon gesehen. Wir sollen Gottes Wort verkündigen und selbst studieren. Wir sollen sein Evangelium weitergeben. Wir sollen Gemeinschaft miteinander haben. In Hebräer 10 wird es deutlich. Da wird sogar angemahnt, dass einige das nicht tun. Wir sollen das Herrnmal feiern. Wir sollen Gläubige taufen. Nur um einige zu nennen, es ist deutlich, dass wir eine Verantwortung haben. Bedeutet das, dass wir dem Staat uns widersetzen müssen? Nein, nicht unbedingt. Das bedeutet das nicht. Aber wir dürfen diese Dinge nicht vernachlässigen. Denn das ist unsere Identität. Wir müssen vor allem beten und daran erinnern, dass wir als Christen berufen sind, Christi in Christi Fußstapfen zu gehen und zu folgen. Und das bedeutet, eventuell auch Leid und Verfolgung anzunehmen. Das ist die schwere Botschaft auf der einen Seite. Wir können nicht immer nur das Gute sagen, alles ist schön und gut. Wir müssen auch zu dem wir stehen als Christen, müssen wir auch die Konsequenzen annehmen in unserem Leben. Schlagt mal aus 1. Petrus Kapitel 2, was Petrus schreibt. Und er wusste, dass Verfolgung war. Er wusste es. Kapitel 2, Vers 20. Jetzt spricht er von Leuten, die wahrscheinlich auch gefragt haben, sollen wir das alles über uns ergehen lassen? Und dann sagt er Folgendes, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinen Leib getragen, auf das Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Petrus, der auch unter Nero gelitten hat, das war sein Rat. Das war sein Rat an die Gemeinde, die damals existierte. In Petrus 2,17 sagt er, ehrt jedermann, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Wenn wir wirklich unseren Bezirk und unsere Stadt und unser Land verändern wollen, dann nur durch die Errettung der Sünder. Und um das zu erreichen, müssen wir auf die Knie und beten. Wir müssen auf die Knie und beten. Denn die Waffen unseres Ritterschaft, 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, sagt Paulus Folgendes, sind nicht fleischliche, sondern mächtige, durch Gott zu zerstörende von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich wider der Erkenntnis Gottes erhebt und jede Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Unser Ziel muss es sein, als Gemeinde und als Ecksteingemeinde wirklich als erstes auf die Knie gehen und beten für die Lösung aller Menschen, für die Errettung aller Menschen, aber vor allem für die, die in der Regierung sind. Und gleichzeitig müssen wir die Gemeinschaft wahren in der Gemeinde. Wir können nicht das eine tun und das andere lassen. Und das bedeutet auch, dass wir Gott anbeten, gemeinschaftlich anbeten und die Einanderstellen umsetzen in unserem Leben. Und bereit sind, wenn es sein muss, dafür zu leiden. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, das ist der Stand der Gemeinde. Denn unser Leben, unsere Hoffnung ist auf die Zukunft, nicht das jetzige Leben. Unser Leben wird in der Ewigkeit besiegelt werden. Das ist da, wo wir hin wollen. Für einige von euch wird das schwer sein. Ich weiß, vielleicht einige kämpfen damit, diesen Schritt machen zu müssen. Aber teilweise haben wir gar keine Wahl. Der kommt auf uns zu. Einige Gemeinden haben mir schon geschrieben, dass sie sehr schwierige Situationen durcherleben. Nicht von der Regierung nur, sondern auch von den Bürgern, die gegen sie sind, öffentlich. Aber auch ziemlich angreifen jetzt. Weil irgendwas passiert ist und dann sagen sie, ja, ihr, warum versammelt ihr euch noch? Das ist asozial. Ihr müsst euch um die anderen Gedanken machen. Weil sie einfach das physische Leben sehen als das Ende aller Dinge. Wir sehen es nicht. Wir sehen das ewige Leben in anderen Dingen. Wenn einer von uns zum Herrn gehen würde, ist das, auch wenn wir ihn vermissen werden, ist das schöner für diese Person. Er wird beim Herrn sein. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danke dir für deine große Güte und Gnade. Danke dir für die Dinge, die du uns auch ans Herz legst durch Paulus, der Timotheus einfach darauf aufforderte, wirklich seine Aufmerksamkeit dem Gebet zu widmen, aber noch viel mehr dir zu widmen und zu verstehen, dass nicht irgendwelche Pläne oder, auch wenn sie gut sind, irgendwelche Aktivitäten für die Gemeinde wichtiger sind als das Wirken Gottes unter uns. Und das bist du, Herr. Du wirkst unter uns. Du kannst allein die Herzen verändern. Du kannst allein die Ungläubigen zu Gläubigen machen, indem du ihr Herz veränderst und dass sie die ewige Botschaft, die gute Nachricht annehmen und Buße tun, umkehren und dir nachfolgen und ein Zeugnis sind in dieser Welt. Herr, wir beten, dass wir, jeder Einzelne von uns das tut, dass wir für die beten, die um uns rum sind und vielleicht auch keine Hoffnung haben, weil die den Sinn des Lebens noch nicht erkannt haben. Und Herr, lass uns da wirklich treu sein, mutig sein und gleichzeitig auch leidensbereit und dankbar sein für deine Güte und dein Vorbild. In Jesu Namen. Amen.